Radio 1. Hörbar Brust.
Patti Smith, Dancing Barefoot. Herzlich willkommen zur Hörbar immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr hier bei Radio 1. Wenn Sie sich gleich außerhalb unseres Sendegebiets bewegen sollten, was ich tatsächlich nicht verstehen kann um diese Uhrzeit an diesem Tag, bleiben Sie hier. Dann haben Sie die Möglichkeit, überall auf der Welt über die Radio 1 App diesen wunderbaren Sender zu empfangen. Sie können sich in Baden-Baden oder auch auf Barbados von Radio 1 wecken lassen. Das ist bestimmt ganz lustig. Barbados, 7 Uhr morgens und dann so eine Verkehrsmeldung aus mit so Schienenersatzverkehr. Aber gut, ich verliere mich hier. Sie möchten natürlich wissen, wer hier heute zu Gast ist. Und das hören Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Sophia Hoffmann, 36, Köchin, YouTuberin und erfolgreiche Kochbuchautorin. Eigentlich kommt Sophia in München zur Welt, wenn auch nur fast. Ihre Mutter arbeitet als Lehrerin, der Vater schmeißt den Haushalt und er kocht mit Leib und Seele. Sophia studiert Soziologie, bricht das Studium ab, macht eine Friseurlehre und verlebt 5 wilde, also wirklich wilde Jahre in Wien. Sie ist DJ, veranstaltet Partys, singt, feiert und lebt ungesund. Bis Sophia beginnt, sich mit veganer Ernährung zu beschäftigen. Das ist viele Jahre her. Inzwischen gibt's in jedem Discounter mindestens ein Regal mit Vegan Food. Und Sophia Hoffmann gehört mit ihren Kochbüchern, ihrer undogmatischen Herangehensweise und all den außergewöhnlichen Rezepten zu denjenigen, die das Ganze ins Rollen brachten. Herzlich willkommen, Sophia, du süße Rübe, du Früchtchen, hier an der Hörbarust auf Radio 1.
Ja, auch mit offenem Mikrofon nochmal. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für diese wunderschöne Vorstellung.
Gibt es Korrekturen? Haben wir irgendwas falsch gemacht?
Nee.
Gut,
nee.
Gut. Das ist ein guter Anfang. Ich überlege gerade, wann wir uns kennengelernt haben. Wir sind uns einmal über den Weg gelaufen.
Ja.
Wir haben zusammen gedreht vor 3 Jahren, glaube ich, oder?
Ich glaube, es war vor 2 Jahren.
Gut, vor 2 Jahren. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich ganz subjektiv das Gefühl, dass sich innerhalb dieser letzten 2 Jahre unglaublich viel getan hat auf diesem Gebiet nochmal. Also ich weiß, dass wir dich als vegane Köchin, als besondere Frau in dieser Szene so porträtiert haben. Das hätten wir unter Umständen nicht gemacht, wenn das schon mit so einem Selbstverständnis einhergegangen wäre. Und inzwischen habe ich so den Eindruck, zumindest in Berlin, ist das so, es gehört irgendwie dazu. Das ist gar nicht mehr so außergewöhnlich.
Ja, also ich glaube, man kann wirklich sagen, ich bin ja auch ganz oft irgendwie in den letzten Jahren gefragt worden, ob ich glaube, dass das ein Trend ist, der irgendwie eine Halbwertszeit hat. Und ich glaube, das ist einfach was, gerade im Ernährungsbereich, was sich etablieren wird langfristig, so wie vegetarisches Essen. Ne? Und eben, ja, man merkt das. Das ist wirklich in Restaurants überall eigentlich angekommen und relativ normal mittlerweile.
Und wenn du in Discountern eben diese veganen Regale siehst, diese ganzen Produkte, bist du dann so ein bisschen hin und her gerissen oder ganz glücklich und ganz froh?
Also es ist natürlich, überall, wo eine Nachfrage ist, entsteht ein Markt. Ne? Also ich merke das ganz stark immer. Ich bin ja einmal im Jahr auf der Biofach, auf so der größten Biofachleitmesse in Nürnberg. Und da sieht man das, ne? Wie das natürlich aufgegriffen wird. Und auf jedes Mineralwasser wird irgendwie draufgedruckt, dass es vegan ist, obwohl das eigentlich jedem bewusst ist. Ich bin da zwiegespalten. Natürlich freue ich mich, wenn es mehr Angebot gibt in dem Bereich. Aber natürlich sind manche Auswüchse auch totaler Blödsinn. Und ich hatte letztens zum Beispiel, ich sag mal, eine bekannte Schokoladenfirma, die für ihre quadratischen Tafeln bekannt ist, hat ja jetzt extra 2 vegane neue Sorten auf den Markt gebracht. Und als ob das nicht reichen würde, dass man einfach eine Vollnuss macht, wo dann halt kein Butter rein Fett drin ist. Gibt ja auch dunkle Schokolade, die einfach vegan ist, wurde dann da halt irgendwie noch Quinoa und Amaranth obendrauf gepackt, weil man halt, ne, man kann so richtig den Entwickler vor sich sehen, wie er so sagt, so, ja, komm, lass mal noch irgend so ein veganes Superfood reinmachen. Kostet natürlich irgendwie 80 Cent mehr als die normale Tafel und sowas finde ich einfach Quatsch.
Aber man kann ja heutzutage kaum noch Schokolade kaufen, die einfach nur Zartbitter oder Nougat oder so, weil, aber ich meine, das
weißt
geht
du,
ja...
Schokolade muss nicht gesund sein.
Nein, aber das geht diese ganzen Geschmackskombinationen, Holunder, Badminton.
Ja,
also du stehst davor und du hast 80 verschiedene Tafeln und es kostet dich wahnsinnig viel Zeit. Also das ist viel zu viel Schnickschnack sowieso schon
total,
bei den nicht-veganen Schokoladen. Ne?
Und das ist, ich finde, das ist nur für mich so sinnbildlich, dass dann halt so aus diesem veganen Label gerne Geschäft geschlagen wird, ne? Indem du einfach noch irgendwas reinpackst, was halt einfach arschteuer ist, überflüssig in der Schokolade, meiner Meinung nach. Und dann kannst du halt irgendwie sagen, hier, die spezielle Schokolade für den Veganer. Aber dass zum Beispiel Rittersport Marzipan schon immer vegan ist, kaufe ich halt Marzipan.
Gut.
Aber wie gesagt.
Meine Frage zielte tatsächlich eher darauf, dass es dich ärgern könnte, dass damit mit diesem Angebot in Discountern auch den Bioläden so ein bisschen die Kundschaft nicht unbedingt abgegraben wird, aber dass es zumindest eine Konkurrenz dazu gibt.
Das ist natürlich, ich glaube, das ist eine weitergehende Frage, weil du natürlich dann auch sagen musst, Bioläden im Sinn von kleiner Kiez-Bioladen gegenüber großen Bioladenketten, was definitiv auch ein Problem ist und ich auch so aus meiner eigenen Nachbarschaft weiß, dass da natürlich kleinere Einzelhandelgeschäfte drunter leiden. Ja, wie gesagt, zwiespältig. Einerseits natürlich schön, wenn es mehr Produktvielfalt gibt in dem Bereich. Aber großes Thema ist ja in dem Zusammenhang auch verarbeitete Ersatzprodukte. Und das ist zum Beispiel was, was viele Leute unmittelbar mit vegan assoziieren, was überhaupt nicht meine Baustelle oder die Basis meiner Ernährung ist.
Okay, also ich verspreche, dass diese Sendung, sie wird sich, wir wollen dich ja porträtieren. Es geht auch darum, dich als Mensch vorzustellen und deinen doch ziemlich spannenden Lebensweg nachzuzeichnen. Aber natürlich kommen wir hier nicht raus, oder du auf jeden Fall nicht, ohne dass wir irgendwann im Laufe der Sendung noch ein bisschen Lebensmittelkunde.
Ja.
Nicht zu theoretisch, also nicht zu, doch, es ist ja dann theoretisch, aber nicht zu hölzern.
Ja.
Ich werde einfach auch immer nachfragen, bis ich es verstanden habe. Und irgendein schickes Rezept.
Ja.
Weil die Sachen sehen immer schön aus. Sie sehen immer farbig aus in der Regel. Du hast auch keine Angst vor Namen, die erst mal in die Irre führen könnten. Wie zum Beispiel der Nutella-Schokokuchen, der gar nichts mit Nutella zu tun hat, aber offenbar ähnlich schmeckt, nur viel gesünder ist. Oder das David Bowie-Menü. Also das nur schon mal als Teaser. Ja. Wir fangen mal an mit der ersten Musik, die du mitgebracht hast. Ach, guck mal. Das ist ja verrückt. Und es ist David Bowie.
Ja,
guck ich hier
mal
auf die Liste.
Der ist einfach immer überall.
Ja, auch wäre es man so. Ja. Jetzt ja nicht mehr. Ja. Warst du mal auf einem Konzert?
Nee, habe ich leider nie geschafft.
Rock'n'Roll with me. Warum dieser Song?
Keine Ahnung. Also ich glaube, es ist wirklich schwer, sich auf ein Lied von David Bowie festzulegen. Es gibt gar keine konkrete Geschichte zu diesem Lied. Ich mag es einfach
wahnsinnig
gern.
Dann hören wir es einfach. Sophia Hoffmann, die Köchin, ist heute hier zu Gast. Sag mal, ist dir das lieb oder unlieb, wenn ich jetzt nicht immer vegane Köchin dazu sage?
Das ist mir lieb, weil ich muss das nicht, das ist die Basis meiner Küche, aber ich muss das nicht dauernd thematisieren.
Okay, gut. David Bowie haben wir gehört, Rock'n'Roll with me. Und hier in deinem aktuellen Buch, das ist, ich glaube, im Oktober letzten Jahres, erschienen Virgin Queens. Ist auch wirklich so für bibliophile Leute eine Freude. Es ist so ein Zwischenformat zwischen.
Es ist so ein Kochbuchformat. So
ganz schönes Foto. Du hast deine. Sind deine Augen so grün wie auf diesem. Ja.
Ja.
Weniger als 2% aller Menschen haben übrigens grüne Augen.
Ja.
Das ist, ja, da kannst du dir was drauf einmachen. Es
wow.
ist ganz süß, sieht das aus. Und es sind extrem viele Rezepte und Geschichten und sehr, sehr schöne Fotos.
Und tolle Frauen sind ja in dem Buch auch
die
drin.
Die du porträtierst, 10 Frauen.
Genau.
Sind sie alle vegane Köchinnen?
Sie sind vegetarisch, glaube ich, alle. Also die Rezepte, die sie beigesteuert haben, sind alle vegan natürlich, aber teilweise ist es auch vegetarisch.
Okay. Kommen wir jetzt mal zum David Bowie-Menü. Sollten sich die interessierten Menschen natürlich, sie sollten sich das Buch kaufen, ist total klar. Und jetzt einen Stift und einen Zettel holen, sowas? Sowas Lineares, Anachronistisches noch? Okay. Tippen Sie was in irgendeine Tastatur, die sich in der Nähe befindet, und hören Sie gut zu.
Genau, ja, ich war an dem Tag, an dem verkündet wurde, dass David Bowie gestorben ist, unheimlich traurig. Ich habe wirklich geheult. Irgendwie habe ich erst gemerkt, doch was für einen starken, ich meine, Popkultur hat sowieso einen sehr starken Einfluss, wahrscheinlich schon immer auf alles gehabt, was ich gemacht habe, aber David Bowie war irgendwie ein großes Idol. Und ich habe an diesem Tag zusammen mit einem Freund eigentlich beschlossen, ihm ein Menü zu widmen. Dieser Freund ist so ein bisschen David Bowie-Double und der hatte dann so geschrieben, ja, also wenn du das wirklich machst, dann komme ich extra und bin deine Küchenhilfe. Was natürlich optisch dann auch sehr gut gepasst hat an dem Abend. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wie gehe ich das an? Wie kann man jetzt David Bowie kulinarisch umsetzen? Und was mir eben am eindeutigsten schien, war wirklich so die musikalischen Phasen in Gerichte umzuwandeln. Und das ist dann, weil das ist so das, ne, das Typischste bei Bowie. Du hast einfach diese verschiedenen Perioden in seiner Karriere und die habe ich dann in Gerichte umgesetzt.
Can wird einfach sein. Das ist das Erste, was mir einfällt. Irgendwas
ja, gut,
aus der Dose. Aber wie hast du die Siggy-Phase
also
umgesetzt?
Also Siggy war Siggy Pie Dust. Das ist ein Shepherd's Pie. Weil ich habe online Quellen gefunden, die besagen, dass Shepherd's Pie so eins seiner klassischen britischen Lieblingsgerichte war.
Was ist das denn?
Das ist wie so ein Auflauf. Der wird klassisch mit Hackfleisch gemacht. Hab den halt mit einem Gemüse-Linsen-Basis gemacht und der wird dann mit so Kartoffelbrei überbacken, mit so einer Kartoffelkruste und mit so einer Bratensoße serviert. Und diesen Siggy Pie Dust habe ich dann noch mit dem klassischen Siggy Pfeil verziert, schön. Sozusagen glamorisiert. Und genauso gab es halt, die Vorspeisen sind, das sind so diese drei Phasen, wo er sich noch sehr ausprobiert hat. Einerseits, wo er ein Mod war für eine Zeit lang, wo er so diese Hippie-Phase hatte und auch die klassische Rock'n'Roll-Phase. Und das habe ich in drei Gerichte gepackt.
Welche waren das? Hast du das noch im Kopf?
Das war der Modernist. Da habe ich wirklich sehr, sehr klassisch diesen Mod-Target, dieses Symbol quasi kulinarisch umgesetzt mit Rettich, den ich mariniert habe. Und ich habe den so blau gekriegt, indem ich Rotkohlsaft mit, also ist vielleicht jetzt nicht was, okay, was jeder zu Hause nachkocht, wenn man Rotkohlsaft macht und den dann mit Natron versetzt, dann wird der blau und dann kann man weißen Rettich damit blau färben.
Ich weiß ja, dass du tatsächlich viel, viel mit Farbe machst, habe ich vorhin schon erwähnt. Ich war ganz beeindruckt, umgefallen, als ich dein rotes Brot gesehen habe und überhaupt, was wir da an Hummus oder Hummus-ähnlichen auch so Pasten in Knallpink und Violett und das ist alles wirklich ohne Lebensmittelfarbe, sondern mit sehr natürlichen, mit Blaubeeren und was weiß ich. Also wer mehr darüber wissen will, der sollte sich tatsächlich eins deiner Bücher kaufen oder auch deine Homepage, die hilft auch schon. Da sind auch schon so ein paar Appetizer im wahrsten Sinne des Wortes
drauf.
Genau,
da gibt es auch eine Rubrik, die lautet tatsächlich bunt. Also da sind nur besonders bunte Rezepte zu finden.
Sie können Ihren Stift wieder weglegen, weil es ist totaler Quatsch, dieses Bowie-Menü jetzt nachzukochen. Das müssen wir irgendwie anders machen. Wenn Sie etwas von Sophia Hoffmann nachkochen wollen, dann schauen Sie mal genau auf ihre Website und vielleicht werden Sie dann so hungrig, dass Sie sich ein ganzes Buch zulegen. Erstmal weiter im Text jetzt.
Genau, ich wollte noch was zu dem Bowie-Song sagen. Ja. Ich habe das vorhin vergessen, weil, also wie gesagt, ich kann jetzt schwer sagen, warum ich gerade dieses Lied so gerne mag. Ich mag es einfach gern und ich habe immer so zum Spaß gesagt, ich möchte, dass dieses Lied mal auf meiner Beerdigung läuft. Frag mich nicht, warum. Das ist beschlossene Sache.
Okay, wir hören nachher auch ein Lied, damit beschließen wir die Sendung. Das hast du auf der Beerdigung einer Freundin gesungen. Mal sehen, ob wir das vorziehen und da schon vorher drüber sprechen. Jetzt erstmal was Heiteres, glaube ich. Na, das
ja,
Surf.
Ja.
Blonde on Blonde. Gibst du uns dazu noch ein Stichwort?
Erste große Liebe. Ja.
Ein Vornamen. Komm, also immer. Wir brauchen keinen Nachnamen.
Robert.
Robert. Oh, das hört man in diesem Sender sehr gerne.
Ja.
Weil eigentlich sind alle in Robert verliebt.
Ah, ja.
Sophia Hoffmann ist heute jetzt sogar. Radio 1, die Hörbar Rust. Sophia Hoffmann ist heute hier zu Gast. Sie ist Spezialistin für pflanzliches Kochen. Ich finde, es tut auch mal ganz gut, dieses Wort Veganismus nicht so überzustrapazieren.
Das finde ich auch.
Wow, okay. Pflanzliches Kochen hat gleich schon wieder was, so, das meiner Oma, glaube ich, auch gefallen hätte. Ach genau, und bevor wir jetzt in dein Leben einsteigen, in deine Kindheit und Jugend, ist eine Frage, die klingt wie eine schlechte, lustige Frage, aber ich meine sie eigentlich ganz ernst. Wenn man sich dem Veganismus oder dem pflanzlichen Kochen zuwendet, tut einem dann nicht so ein Radieschen auch mal leid, wenn man da so reinbeißt?
Ja, also ich nehme die auch ernst, die Frage, weil man natürlich manche Leute auch sagen, auch Pflanzen haben Gefühle und so. irgendwo muss man sich halt entscheiden, ne? Also irgendwo, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie meine Pflanzen auf den Balkon ziehe, merke ich auch, die wachsen und die haben irgendwie ein Leben. Aber nein, also es tut mir jetzt noch nicht so sehr leid, dass ich es, also man sagt immer so, die Trennlinie ist so das zentrale Nervensystem, ne? So für mich, was ich esse und was ich nicht esse. Mhm. Und insofern kann ich Radieschen guten Gewissens essen.
Wie auch alles andere Gemüse.
Ja, ja.
Und tut es dir bei manchen Gemüsen mehr leid als bei anderen?
Wenn es besonders schön ist.
Mangold zum Beispiel?
Ja, ja. Also ich bin halt verliebt in ein schönes Gemüse. Stimmt schon. Manchmal denkt man, es ist zu schön zum Essen. Aber andererseits ist es ja auch schön, was Schönes in sich reinzutun. Ne? Man tut sich ja auch äußerlich oft was Gutes, wenn man sich was Schönes kauft zum Anziehen oder sich ins Gesicht schmiert oder so. Also insofern, ja. Ja.
Ich finde es so interessant, dass ohne da jetzt wirklich, ja, ohne da jetzt tiefer drauf eingehen zu wollen, aber dass man sich so unterschiedliche Dinge in den Mund steckt,
ja,
und dass das, was dabei rauskommt, oft so ähnlich aussieht.
Total.
Oder?
Da gebe ich dir total recht.
Gut. Am 23.06. zur Welt gekommen, 1980, in Gräfelfing, hast du mir anvertraut. Das ist einen beherzten Steinwurf von München entfernt. Und auch nur zufällig eigentlich eher, oder? Keine geborene Mischlerin.
Ja, das finde ich immer so ein bisschen anstrengend, weil die Leute sagen, du bist ja geborene Münchnerin und so. Und Gräfelfing ist, also es liegt quasi wirklich an der Stadtgrenze, so. Ist aber schon eine eigene Gemeinde. Und der Arzt, bei dem meine Mutter einfach entbunden hat, da war halt dort die Geburtenklinik. Das heißt, meine Eltern haben bewusst die Stadtgrenze verlassen, um mich dazu auf die Welt zu bringen. Und lustigerweise ist auch Gräfelfing in München so ein Bezirk, so eine Ecke, wo die Leute besonders geldig sind, besonders reich, ne?
Und das heißt, geldig, wenn du das, heißt das geldig?
Geldig, sagt man ja. Und wenn du das halt irgendwie im Ausweis stehen hast, glauben die Leute, du bist halt aus gutem Hause, ne? Du bist halt irgendwie dicke, was jetzt nicht unbedingt der Fall war bei mir. Und das vermittelt dann vielleicht auch ein falsches Bild. Das ist lustig.
Da wird man leichter entführt und dann muss man erstmal sagen, hör zu, das ist Zufall. Weil eigentlich
genau, es ist und ich war mal eine Zeit lang in Australien im Ausland und da musste man manchmal so irgendwie am Telefon wegen irgendwelchem Bürokratiequatsch irgendwie seinen Geburtsort buchstabieren und buchstabier mal jemandem in Australien Gräfelfing am Telefon. Also es wäre so einfacher, wenn ich einfach in München geboren worden wäre.
Gut, dein Zuhause. Du sagtest gerade, reich war es nicht, arm war es auch nicht, es war wahrscheinlich irgendwas so dazwischen. Und dein Vater, eigentlich will ich es gar nicht so besonders betonen, um es nochmal hervorzuheben, aber irgendwie ist es auch schön, es zu hören.
Ist schon besonders, ja.
Ja, Hausmann.
Ja.
Gerade eben nochmal 36 Jahre zurück. Da,
total, ja.
Das heißt, hast du noch Geschwister? Weiß ich gar nicht.
Ich habe zwei Geschwister, ja. Ich habe zwei Brüder und
sind die älter als du?
Und die sind älter als ich. Ist auch so. Ich bin so ein Nachzüglerkind. Ist eigentlich auch eine schöne Geschichte. Ich habe das sicher auch schon mal irgendwo in meinem Buch geschrieben. Deshalb finde ich, kann man das auch ruhig erzählen. Meine Eltern hatten davor eine größere Krise, waren auch getrennt. Ich bin die Versöhnung.
Oh, und es hat funktioniert?
Es hat funktioniert. Sie sind bis heute zusammen. Sind mittlerweile hatten sie auch schon ihre goldene Hochzeit. Also sie haben echt so im wahrsten Sinne des Wortes in guten und in schlechten Zeiten durchgemacht. Und und irgendwie meine Mutter war ja, wie du schon gesagt hast, Lehrerin, aber auch Rektorin von der Grundschule dann später. Und war sozusagen einfach die Hauptgeldverdienerin. Und mein Vater ist halt Künstler. Naja, früher hätte man gesagt, ein Universalgenie, ne? Also der kann singen, der kann schreiben, der kann malen, aber er hat halt, dadurch, dass meine Eltern irgendwie diesen Deal für sich gemacht haben, er hat schon Geld damit verdient, aber er musste halt nie der Hauptverdiener sein. Und wer weiß, vielleicht hätte er das müssen, hätte er auch vielleicht eine größere Karriere damit gemacht. Das weiß man natürlich nicht. Meine Eltern sind in diesem Arrangement sehr glücklich und in diesem Umfeld bin ich aufgewachsen. Also einerseits klassische Beamtenlaufbahn, aber auch sehr unkonventionelle Familie.
Und hast du dich dafür rechtfertigen müssen, deinen Schulfreunden gegenüber?
Also es gab schon so Phasen, vor allem so als Teenager, wo man so normal wie möglich sein möchte, ne? Und das Gefühl hat, hätte ich doch nur so ganz normale Eltern. So, das hatte ich schon. Oder das ist halt auch, es waren ja auch so ein bisschen Bio-Eltern. Es war alles immer so ein bisschen Bio bei uns.
Gib mal ein Beispiel. Also worin habt ihr euch unterschieden von den anderen?
Naja, dass es zum Beispiel bei den anderen halt Cola und Limo gab. Und bei uns gab es irgendwie naturtrüben Pflaumensaft mit Leitungswasser verlängert. Und das fand ich dann schon peinlich, so dass wir das nicht hatten. Dass zum Beispiel ich nicht fernsehen durfte, so viel ich wollte. Solche Sachen.
Hast du das dann bei Freunden ganz viel viel gemacht, oder?
Ja, klar. Und ich habe das natürlich auch alles ganz viel gemacht, nachdem ich, wenn ich Sturmfrei hatte oder als ich dann zu Hause ausgezogen bin, musste ich auch erstmal den ganzen Mist essen, genau, den man zu Hause nicht durfte. Und ich habe, das ist wirklich lustig, als Kind diese Freunde, die ich hatte, die so spießigere Elternhäuser hatten, ne, so mit den Häkelgardinchen in der Küche. Ich habe mich eine Zeit lang, fand ich das total faszinierend und habe mich da halt total danach gesehen. Habe dann auch gerne bei denen übernachtet und so. Heute weiß ich das total zu schätzen, dass ich in so einem unkonventionellen Haushalt aufgewachsen bin. Aber man will da halt eine Zeit, manchmal will man halt möglichst normal sein. Ne? Und
ich finde es so interessant auch, dass manche Dinge, dass sie sich ihren Weg suchen und sich schon mal ins Gehirn legen und da vielleicht in so einer unauffälligen Ecke einschlafen. Und ich erinnere mich an so eine Partnerschaft, die sich auflöste von Freunden von mir. Und sie hat immer extrem auf Vollwertkost und Bio und bewusstes Ernähren geachtet. Und er hat sich dem so gefügt, gebeugt. So. Mhm. Und als die dann auseinanderknallten, hat er erst mal Junkfood und so, jetzt geht's mal. So, keiner kann mich mehr kontrollieren, um sich dann nach 3 Tagen wirklich schlecht zu fühlen und zu merken, dass der Reiz weg ist und dass die Sehnsucht nach diesem anderen sich tatsächlich schon ihren Weg gebahnt hat in seinem Kopf. Ne? Das finde ich schon ganz gut. Und das ist ja oft bei Kindern dann auch so. Dann gibt es erstmal ein Glas Nutella auf Ex, wenn die Eltern weggucken und plötzlich denkt man so, oh nee, das ist aber doch... Salat macht auch Spaß.
Irgendwie. Total. Und das merke ich heute ganz stark wirklich auch im beruflichen Kontext. Also einerseits dieses Glück zu haben, von klein auf an die Hand genommen worden zu sein, kochen zu lernen, Resteverwertung, auch so dieser Nachhaltigkeitsgedanke, Energiesparen, das war alles bei uns ein Thema zu Hause, was viele eben nicht von zu Hause mitbekommen. Und sich dann irgendwie, also gerade auch mit diesem Alltagskochen und improvisieren können, so, das habe ich alles zu Hause gelernt. Und das erst, ne, irgendwann schätzen zu können auch und davon zehren zu können.
Das hat aber nichts mit Geiz zu tun, sondern das hatte wirklich was mit einer, also frage ich jetzt, mit einer Aufklärung oder mit einem Bewusstsein zu tun.
Also weil manchmal geht das ja. Meine Eltern sind beide tatsächlich noch im Krieg geboren und sind halt Kriegskinder. Und klar wurde da einfach nichts weggeschmissen. Mhm. Das ist einfach was mir noch vermittelt wurde, so dass man Essen nicht wegschmeißt, dass man alles noch aufbraucht. Und
Wobei du ja auch ermutigst dazu, mit Essen ruhig zu spielen.
Ja. Ne?
Aber nicht in dem Sinne, wie das früher, wo man sagt, mit Essen spielt man nicht, weil Kinder irgend so ein Weißbrot hin und her schmeißen oder so. Sondern
genau,
also was meinst du?
Solange man es danach noch essen kann, sollte man sehr gerne damit kreativ spielerisch umgehen. Ich glaube, das ist ja so das Einzige, was dabei gemeint ist. Ne? Dass Kinder insofern mit Essen spielen, dass man es danach irgendwie in die Tonne kloppen muss. Aber ja, Spaß am Essen, am Zubereiten, am Kochen. Absolut.
Big Star hast du mitgebracht mit 13.
Ja.
Ja. Warum?
Gute Frage.
Du musst nicht, für jedes Lied eine Geschichte haben.
Es ist tatsächlich auch ein Lied, das mich in irgendeiner Form emotional berührt. Es geht sicher, es ist irgendwie ums Teenager-Sein. Das war eigentlich bei mir eine sehr schwierige Zeit, wo es mir auch sehr beschissen ging.
Was davon, gibst du uns ein Stichwort? Verrätst du eine Sache, die, oder lieber
ich
nicht?
Ich war so ein Spätzünder und ich wurde auch in der Schule so zeitweise so ein bisschen gemobbt, wie... sehr viele Leute.
Weil du keinen Busen hattest?
Genau,
oder?
Ganz klassisch. Also ich war mehr so der Kumpeltyp. Und es ist so, ich glaube, es ist eine ganz seltsame Zeit, diese Zeit zwischen 11 und 15, wenn man so geistig vielleicht schon weiter ist, aber körperlich nicht und das alles nicht zusammenpasst. Und mir ging es da einfach sehr scheiße. Ja.
13.
Won't you let me walk you home from school.
Sophia Hoffmann ist heute hier. Sie ist Kochbuchautorin, Journalistin, YouTuberin, Bloggerin und du hast bald einen Podcast, ne?
Ja, ich habe jetzt angefangen auch regelmäßig in so ein Mikrofon reinzuquatschen und ich finde es total aufregend. Das ist ein Podcast, der auch Vegan Queens heißen wird, passend zu diesem Buch. Und eben auch so diesen Gedanken weiterführt, also dieses Grundthema Frauen in der Gastronomie oder die in diesem Kontext Kulinarik einfach beruflich tätig sind. Und das ist sehr spannend, also natürlich kommt man auch vom Hundertsten ins Tausendste, also wir reden jetzt nicht nur über Essen, aber eben auch viel über Essen.
Anfang Mai ist es losgegangen. Das heißt, man kann jetzt, wenn man jetzt einsteigt, kann man schon mal 2 oder 3 Episoden sich anhören.
Genau, man kann es so auf den üblichen Kanälen, iTunes, Podcast-App und so weiter, Vegan Queens einfach suchen und sich anhören.
Man muss nicht ein bestimmtes Level schon haben. Du nimmst einen auch ein bisschen an die Hand, oder?
Wenn, ja, total, total. Also wie gesagt, es ist keine Fachsendung.
Okay.
Es ist einfach, es sind Gespräche spannender Frauen.
Hast du das Kochen von deinen Eltern gelernt?
Jein. Also ich hab immer wieder drüber nachgedacht und ich habe tatsächlich, mein Vater hat mich sehr inspiriert, weil der eben diese, also mein Vater hat bei uns tatsächlich so täglich gekocht, weil meine Mutter ja arbeiten war. Und der hat so dieses eben Resteverwertung, sehr kreativ kochen, so, aber ich kann mich nicht konkret daran erinnern, dass ich neben meinem Vater gestanden hätte und mit ihm gekocht hätte. Ich glaube, das war mehr so der Input. Meine Mutter war die so diese klassischen Mehlspeisen, Apfelstrudel, Weihnachtsplätzchen, das mir so vermittelt hat. Aber ich habe einfach auch schon sehr früh angefangen, selber mich für Kochen zu interessieren, mir Kochbücher zu kaufen und später dann auch in der Gastro zu arbeiten.
Wie alt warst du?
Also ich kann mich beim selber anfangen, kann ich mich wirklich erinnern, dass ich so mit 11, 12 habe ich mal, als meine Eltern aus dem Haus waren, heimlich meinen ersten Kuchen gebacken allein.
Wolltest du nicht, falls es schief geht, wolltest du nicht schlecht beurteilt werden oder warum heimlich? Oder hättest du das nicht gedurft? Oder?
Ich glaube, ich hatte eine Freundin zu besuchen. Wir haben einfach diesen Plan gefasst und waren das, da war dann schon so ein bisschen, komm, wir überraschen die Eltern. Haben dann
Ach
alles
so,
aufgeräumt,
okay.
geputzt und gesagt, guck mal, Mama, hier. Und dann kann ich mich wirklich erinnern, in dem Alter so, ich wollte dann auch mal kurz Konditor werden, hatte dann so eine Phase, wo ich ganz doll Torten angefangen habe zu backen und dann auch wirklich immer für Familienfeiern die Nachtische gemacht habe. Und so, also ich wurde dann schon schnell eingebunden auch. Und mit 17, glaube ich, habe ich angefangen, als Pizzabäcker zu arbeiten. Bei einem Pizzaservice, gar nicht irgendwie super aufregend, aber das war so der erste Job, wo ich wirklich gebacken, gekocht habe.
Gut, dann hast du die Schule zu Ende gemacht und
ja.
Hattest du denn in irgendeiner Weise einen Plan, was du machen möchtest oder ging es erstmal darum, erstmal nichts zu machen? Also sprich, so ein Soziologiestudium, das kann ja bedeuten, dass man immerhin eine Antwort hat auf die Frage, und was machst du? Ich studiere Soziologie. War das dein Herzblut?
Nee, also das hat damals einfach meine damals beste Freundin hat das angefangen zu studieren. Ich war so ein bisschen ratlos, beziehungsweise ich hatte viele Träume, ne? Aber das waren teilweise waren die auch so weit weg. Also ich wollte auch mal jetzt, ich habe auch ziemlich viel gemalt, als ich jung war. Ich wollte Kunst studieren. Ich habe mich in München einmal an der Kunstakademie beworben, bin nicht genommen worden, habe sofort aufgegeben. Also habe diesen Weg dann auch nicht weiter verfolgt. Dann wollte ich Musik machen. Ich habe ja auch in dem Alter als Teenager, ich habe eine klassische Gesangsausbildung. Das heißt, ich habe singen sozusagen gelernt so ein bisschen. War aber damals einfach auch zu schüchtern, um jetzt einfach herzugehen und zu sagen, so, ich singe jetzt mal. Und habe dann erst später, als ich nach Wien gezogen bin, eine Band gefunden. Habe ja dann auch Musik gemacht. Und dann wollte ich, glaube ich, schon erstmal Rockstar werden. Also das war dann kurz.
Gut, wer will das nicht?
Ja, genau. Das war kurz das erklärte Ziel. Das hab ich dann so ein bisschen reingeschnuppert. Und habe auch mit dieser Band ein Album aufgenommen und habe schon überlegt, ob ich dazu noch ein Lied auswählen soll, aber es ist schon so lange her. Also habe da wirklich meine Erfahrungen gesammelt, habe auch Konzerte gespielt, das war sehr aufregend. Langfristig habe ich dann vom Rockstar-Dasein doch abgesehen.
Es kann noch kommen.
Ja,
es kann
ja.
noch kommen,
naja.
Sophia.
Ja, weiß nicht.
Du bist noch nicht mal 40.
Ja.
Ich warte auch
Stimmt,
bis
ne?
heute
Tina
drauf.
Stimmt, Tina Turner hat auch erst so.
Nee,
ne?
nein.
Ja.
Jetzt schon sehr viel früher. Aber trotzdem will ich nicht ausschließen, dass es passiert. Mir fallen zwar gerade keine Beispiele ein, aber ich bin mir sicher, gleich doch.
Also nee, ich meine, natürlich hat sie mit Ike Turner davor schon Musik gemacht, aber so ihre Solo-Karriere war sie, glaube ich, schon über 40, als sie da durchgestartet ist.
Möglicherweise, sie ist ja bis heute über 40.
Ja, ja,
das hat sich ja nicht verändert. Sie
ja,
bewegt
ja.
sich gleich, die Haare sind gleich, die Beine sind gleich.
Ja.
Wahrscheinlich ist sie nie unter 40 gewesen und nie über 40 gekommen.
Aber ich glaube, es ist auch gut, mal mit manchen Sachen sagen zu können, nee, also ich muss nicht Rockstar werden. Ist okay.
Gut, wenn du dich dagegen entscheidest, ich bleibe dabei. Die erste Stunde ist fast rum. Jetzt weiß ich nicht, ob es nur ein Stichwort gibt zu Wien ohne Wiener, Georg Kreisler.
Oh,
du hast 5 Jahre in Wien gelebt. Hast du deine Friseurlehre dort gemacht?
Nee, das war noch in München.
Okay, das heißt, abgebrochenes Studium, Friseurlehre, hast du die zu Ende gemacht?
Ja, die habe ich zu Ende gemacht.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Und dann nach Wien?
Ja, genau. Dann nach Wien, ratzfatz. Und es gibt zu diesem Lied was zu sagen von Georg Kreisler, ist auch ein sehr lustiges Lied. Und mein Vater in seinen vielen Eigenschaften als Künstler hat auch literarisches Kabarett und gemacht und Wienerlieder gesungen und beim Strammelorchester gesungen und hat immer behauptet, er hätte mich schon als Kleinkind so infiltriert, dass ich nach Wien hätte ziehen müssen quasi aufgrund dieser Prägung. Und dieses Lied kommt natürlich aus dieser Kindheitsprägung, also Georg Kreisler kenne ich durch meine Eltern, habe das aber dann später, als ich in Wien Partys veranstaltet habe, immer gerne als Rausschmeißernummer gespielt.
Aha.
Weil das auch so eine Walzernummer ist und die Leute dann gern betrunken noch so einen Walzer getanzt haben um 6 in der Früh. Und,
Wie hast du dir Wien denn erobert? Lässt sich das kurz beantworten? Weil wir sind fast durch mit dieser Stunde.
Ja, ich hatte wahnsinnig viel Glück. Ich hatte einfach so viel Enthusiasmus, neue Stadt zu gehen, endlich aus München rauszukommen. Ich wollte unbedingt immer aus München weg. Und habe dann eben mit dieser Band damals, ich habe dann innerhalb von 4 Wochen diese Band gefunden, die gerade eine neue Sängerin gebraucht hatten. Da gab es schon eine Sängerin. Und habe dann wirklich 2 Monate später mein erstes Konzert vor über 1000 Leuten gespielt.
Ui.
Also es war schon ein rasanter Start. Und ich war in Wien sehr schnell angekommen.
Klingt so. Sophia Hoffmann ist heute hier zu Gast und wir haben noch eine zweite Stunde hörbar.
Schwarzer Humor im deutschsprachigen Raum ist ohne Wien nicht denkbar.
Radio 1. Hörbar Rust.
Sophia Hoffmann, frisch, jung, abgebrochenes Studium, durchgezogene Friseurlehre. Also du konntest Haare schneiden, du konntest singen.
Ja.
Du bist in so einer doch sehr erotischen, schönen, nostalgischen Stadt wie Wien. Wie würdest du diese Stadt aus deinen Augen oder in deinen Worten charakterisieren?
Also es ist wirklich ganz komisch. Ich hab in Wien das Gefühl, ich bin da zu Hause. Ich hatte das in München nie so stark. Mhm. Also entweder ich habe in einem vorherigen Leben da schon mal gelebt.
Glaubst du an sowas?
Nee, eigentlich nicht. Aber es fühlt sich so an. Also Wien ist irgendwie immer noch mein Zuhause, auch wenn ich jetzt schon 8 Jahre in Berlin lebe. Also ich bin mit so einem ganzen Korb voll Klischee-Vorstellungen nach Wien gekommen und sie haben alle gestimmt. Also
welche waren das? Wie viele gibt es denn da? Also so ein bisschen Schwermut, ein bisschen ja geschissen, nicht
diese,
dran.
Dieses so? Bisschen im natürlich diese nostalgischen, dieses Liedgut, das sich da dann so vermixt mit so einer Falco-Idee, mit so einem bisschen was Schmutzigeres einfach. Ne? München war mir immer zu sauber.
Klingel, ja,
also dann habe ich da sehr schnell natürlich auch Leute kennengelernt, die irgendwie Kunst gemacht haben, die Musik gemacht haben, die einfach, da ist irgendwie was passiert und ja, ich habe da einfach so meinen Platz gefunden.
War das diese Zeit, als die Vienna Scientists, also als eine Zeit lang ist ganz viel Musik aus Wien gekommen. Also sehr, sehr unterschiedliche Gruppen haben sich da.
Ich glaube, es war ein bisschen danach fast. War so Anfang 2000er. Ich glaube, das war eher fast schon so Ende 90er. Also was ich in Wien festgestellt habe, in der Zeit, wo ich da gelebt habe, ist wahnsinnig, es hat sich seitdem wahnsinnig viel getan. Davor war Wien immer echt schon so, hat sich schon sehr Ostblock-mäßig, war immer so am äußersten Rand. Auch allein jetzt irgendwie Konzerte. Du hast oft gemerkt, Bands fahren nur bis München und dann nicht mehr weiter. So kulturell hat sich da irrsinnig viel getan in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen.
Hat das der Stadt gut getan?
Ja, absolut, absolut. Weil es trotzdem in Wien nach wie vor spürst du noch diese Geschichte und hast noch diese Vergangenheit. Aber es gibt auch eine sehr junge Szene, die da wirklich was macht.
Bei solchen malerischen Städten, ich glaube, Berlin ist ein bisschen davor gefeit, weil es so groß ist. Aber auch muss man, glaube ich, immer aufpassen, dass nicht irgendwas zu einer Kulisse verkommt. Das finde ich auch, es trifft im Grunde auch auf Berlin zu. So ein paar Ecken, Stichwort Milieuschutz oder so, ne, dass du dir sagst, okay, hier, es muss ja weitergelebt werden. Manchmal müssen auch Veränderungen irgendwie zugelassen werden, so. Man muss Abschied nehmen von bestimmten Vorstellungen, damit diese Stadt auch in Bewegung bleibt. Man möchte das schützen. Was so typisch ist, was so alt ist, was so dazugehört.
Ja.
Es soll aber auch nicht zu künstlich sein. Ist dann künstlich zu schützen, macht es dann zur Kulisse, will man auch nicht.
Ja, das stimmt, das ist schwierig. Irgendwie habe ich komischerweise das Gefühl, dass Wien das ganz gut kann. Trotzdem, und das ist sicherlich auch einer der Gründe, weshalb ich im Endeffekt dort wieder abgehauen bin, es ist eine Stadt, die sehr gemütlich macht. Also man kann dort sehr gut, es wird ja auch immer so in diesen Rankings, ne, hohe Lebensqualität und so, also man kann sich dort sehr gemütlich machen und man kann dort sehr gesettelt werden. Und ich war einfach mit Ende 20 an so einem Punkt, wo ich gemerkt gemerkt habe, ich könnte mich jetzt da irgendwie so einrichten. Ich habe so mein Network, ich habe meine Freunde. Und mir war das zu gemütlich.
Bräsig,
ich musste dann nochmal woanders
genau.
hin und nochmal neu anfangen. Und deshalb bin ich damals nach Berlin abgehauen dann.
Mir ging das mit Hamburg so. Das war der Grund, warum ich aus Hamburg raus bin und dann nach Berlin. Ist auch total aufgegangen. Also weil Berlin schon, das kann dich ja auch echt wahnsinnig nerven, aber es konfrontiert dich.
Es konfrontiert dich auf jeden Fall.
Und das
Fall.
Kann man mögen oder nicht mögen. Und für mich war das auch damals genau der richtige Zeitpunkt. Und jetzt kann ich es mir, und ich bin gar nicht so ein Fan gewesen. Ich bin jetzt fast 20 Jahre
von
hier.
Berlin?
Ja. Ich fand die Stadt immer spannend. Ja. Es ist immer irgendwas passiert.
Ich habe hier total gekämpft. Ich war ein paar Mal echt davor, auch wieder zu gehen.
Oh ja, okay. Ja. Das hatte ich nicht. Aber ich konnte auch nicht von großer Liebe, mit großer Liebe prahlen.
Ja.
Und interessanterweise, so die letzten, seit 2 Jahren bin ich so verschossen in diese Stadt, dass ich ständig Fotos machen könnte und immer so alle so anlächeln möchte und sagen möchte, ist das nicht schön, hier zu leben? So?
Also ich habe das auch erst so in den letzten Jahren wirklich, dass ich wirklich angekommen bin und auch das Gefühl habe, natürlich auch mit dem, was ich jetzt beruflich mache, mit dem Kochen und der Kulinarik, ist passiert hier einfach viel.
Du lebst
das
in Neukölln.
Das ist natürlich spannend.
Du hast da eine relativ kleine Wohnung. Wir haben da damals gedreht, ich erinnere mich. Und vor allen Dingen für jemanden, der viel in der Küche stattfinden lässt. Also es war schon erstaunlich, Hut ab, dass du mich und das Kamerateam da irgendwie und dann noch die ganzen Utensilien und so, dass du das alles untergebracht hast und wir trotzdem ein anständiges Bild hatten. Aber wahrscheinlich hast du dich verabschiedet von dem Traum, eine größere Wohnung zu haben, weil die Mietpreise so durch die Decke gehen.
Also
oder?
Ja, es ist tatsächlich schon so ein bisschen so, dass ich noch eine von den günstigen Wohnungen habe und man sich das natürlich dann sehr gut überlegt. Diese Wohnung mir natürlich auch in den ersten Jahren Selbstständigkeit auf gut Deutsch häufiger mal den Arsch gerettet hat. Also man muss es sich schon gut überlegen, so eine Wohnung aufzugeben. Ne? Und ich habe manchmal kriege ich auch so einen Koller, weil sie wirklich einfach echt klein ist. Wir haben diese zwei Kochbücher in dieser Wohnung produziert. Was man auch sich kaum vorstellen mag. Ja, sie hat einen schönen Balkon. Also ich glaube, ohne diesen Balkon im Sommer wäre ich da schon abgehauen.
Wir können aufrufen, du, was für eine Art von Kompensation könntest du denn in Aussicht stellen? Also wenn da jetzt, wir haben ja sehr viele sehr reiche, Hörer. Das ist die Erbengeneration. So. Die sitzen also auf ihrer Kohle und ihren ganzen Häusern und so weiter. Was könntest du denn, also mit Geld ist das ja noch nicht so, ne? Das ist, dass du jetzt auch selbst schon so reich bist. Das kommt ja erst noch.
Ja, genau. Nee, also was so ein bisschen ein Traum ist und was ich auch phasenweise aktiv und teilweise dann nicht mehr so aktiv suche, ist tatsächlich, ich könnte mir schon vorstellen, sowas wie eine Location, die auch ermöglicht, also ich bin, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo ich ein eigenes Lokal eröffnen möchte. Ich schreibe das mal durchaus so auf die To-Do-Liste in der Zukunft. Ich wurschtel momentan einfach noch viel bei anderen Projekten von Freunden mit. Eine Location, die zum Beispiel ermöglicht, sowas schon auch mit einer beruflichen Nutzung zu verbinden. Ne? Wo zum Beispiel, ich träume von so einer Remise, wo ein kleiner Garten dabei ist, wo man aber auch mal ein Event abhalten kann oder ein Shooting oder einen Kochkurs geben kann. Also die das so verbindet, wo man aber trotzdem im ersten Stock noch ein Zimmer hat, wo man auch schlafen kann. Das wäre so mein Traum. In der Stadt, und also ich bin eine Stadtpflanze, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, auf dem Land zu wohnen. Mhm. Aber es gibt so, auch in Neukölln, aber auch in anderen Bezirken, natürlich diese paar Häuser, wo du siehst, das ist so ein alter Bauernhof und da ist dann auf einmal im Hinterhof noch ein Garten oder so. Ein Garten zu haben in der Stadt wäre schon ein Traum.
Also wenn Sie irgendeine Idee haben, dann setzen Sie sich mit meinem Gast Sophia Hoffmann in Verbindung. Du hast ja auch eine sehr schöne Seite, www.sophiahoffmann.com. Ganz genau. Und da kann man sich auch mit dir in Kontakt setzen und
mir Liebesbriefe schreiben.
Liebesbriefe, wobei das im Moment nicht nötig ist.
Berufliche Liebesbriefe
Dann fehlt vielleicht das entscheidende Wort.
Ja, naja, schreiben kann man es ja immer. Muss man halt schauen, was passiert. Ne?
Das darf verraten sein, du bist lucky in love.
Ja.
Sehr. Also das prallt ab, falls jemand deine grünen Augen sieht und denkt, oh, du kriegst die Remise, aber nimm auch mein Herz.
Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ja,
na, wenn die Remise... No. Na gut, müssen wir jetzt nicht alles... guck mal, das passt, Eartha Kitt. Ein bisschen bitchy, I want to be evil. Noch ein Stichwort dazu?
Stichwort, ja, eigentlich auch schon relativ früh entdeckt, Arthur Kitt. Und ja, einfach so, also ich glaube, jeder hat ja irgendwie auch eine dunkle Seite oder eine, also ich bin schon ein sehr freundlicher Mensch und habe eine große Empathie-Gedanken, aber ich bin auch gern, bin vielleicht auch privat gern mal ein bisschen gemein und ein bisschen was. Vielleicht.
Ja.
Ja.
Hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse und Sie können sich diverse Sendungen als Podcast anhören, wenn wir schon davon gesprochen haben vorhin. Also Sophia gibt es als Podcast, aber uns gibt es auch als Podcast. Und ich möchte an dieser Stelle mal sagen, mal in den Raum werfen, wir haben einen europäischen Podcast Award, deutschen. Ja, European Podcast Award haben wir mal gewonnen. Unglaublich,
wow,
oder?
Wow, voll gut.
Voll gut, ja. Also das wollte ich einfach nicht unerwähnt lassen. Heutzutage ist das ja so. Also, Wien wurde irgendwann zu bräsig, obwohl du ja eigentlich dich ziemlich viel bewegt hast. Du hast diese Partys gemacht, als DJ gearbeitet. Mhm. Das klingt eigentlich nicht so danach, als müsste man sagen, oh, das ist ein bisschen eintönig und immer dasselbe. Aber irgendwas muss ja passiert sein, dass du aus dieser Stadt wieder raus bist.
Ja, also, naja, doch, es war eben, wie gesagt, schon so ein bisschen, dass ich das Gefühl hatte, es wird jetzt da zu gemütlich. Ich würde jetzt da so irgendwie meinen Platz finden. Ich wollte ganz was Neues. Ich wollte neu anfangen und ich habe immer so wohl auch diese Herausforderung einfach gesucht. Und,
hat Essen da schon in irgendeiner Weise im Raum gestanden?
Nein. Also ich würde schon sagen, dass in dieser Zeit, ich habe ja 10 Jahre wirklich aufgelegt, 5 Jahre davon eben in Wien, 5 Jahre dann auch noch in Berlin. Und natürlich, wenn du so im Nachtleben arbeitest, in der Zeit hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich mich verstärkt mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mein Immunsystem natürlich schon ordentlich beanspruche und dass das dann doch hilft, wenn man ab und zu auch irgendwie einen Apfel isst und einen Salat. Ne? Um es mal so zu formulieren, habe da vielleicht so ein größeres Augenmerk drauf.
Woran hast du es gemerkt? Ist deine Haut schlecht geworden? Hattest du keine Energie mehr?
Ich war einfach oft krank. Ich hatte ein beschissenes Immunsystem. Wenn ich mir heute Fotos von damals anschaue, sah ich auch einfach scheiße aus. Also ne, halt ungesünder, sage ich jetzt mal. Aha. Ich habe einfach einen ungesunden Lebensstil gehabt, muss man ganz klar so sagen. Ja, also in jeglicher Hinsicht. Und habe dann versucht, das zu kompensieren, auch mit gesunder Ernährung und mit Sport. Und aber ja, das Thema ist erst eigentlich danach gewachsen, als ich diesen Blog angefangen habe. Hatte mich ja zu dem Zeitpunkt schon als freie Journalistin selbstständig gemacht. Also es war so 50-50. Ich habe nach wie vor aufgelegt.
Du hattest eine Sexkolumne, ne?
Ja, in einem österreichischen Magazin, ja.
Wie kam es denn dazu?
Oh, ich habe einfach schon immer gern über Sex geredet, glaube ich, und dann auch geschrieben. Ich finde einfach Sex ein wichtiges Thema. Und ich habe lustigerweise, ich glaube, ich habe auch schon über Sex geredet, als ich selber noch gar keinen hatte. Ich habe natürlich letztens drüber nachgedacht, so als Teenager, weil ich halt irgendwie immer eine große Klappe hatte. Und ich hatte dann wirklich, ich hatte mal so eine Zeit lang so in so einem Freundeskreis fast schon so eine Reputation. Ne? Die dachten alle, ich habe so faustdick hinter den Ohren. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe einfach viel daher geredet.
Aber ich glaube, das ist heute bei meisten, die Menschen, die am meisten über Sex sprechen, haben wahrscheinlich
am wenigsten. Sagt man immer so, ne? Ja. Nee, also diese Sexkolumne, die habe ich noch in Österreich angefangen. Genau, habe dann wirklich, als ich nach Berlin gekommen bin, verstärkt geschrieben. Anfangs kam das so aus so einer Musikjournalismus-Ecke durch das Auflegen.
Ja.
Und dann habe hier dann ziemlich viel für einen Freitag für die Wochenzeitung geschrieben, auch so im Alltagsressort und meinen Themenbereich dann sozusagen ausgeweitet. Und hatte aber immer so einen Rest an Themen, die ich nirgendwo unterbringen konnte. Was weiß ich, irgendwelche Texte, die da jetzt nicht reingepasst haben. Oder eben ein Teil davon war auch Essen. Und dann hat eine Bekannte damals diesen Vorschlag gemacht, einen Blog zu machen. Und das war am Anfang kein reiner Foodblog, das war nur ein Teil davon. Und sehr schnell hat sich dann das Essen einfach so rauskristallisiert. Einerseits, weil Leute darauf angesprungen sind, Leser, und ich wirklich gemerkt habe, da findet irgendwie eine Resonanz statt. Aber auch, weil ich gemerkt habe, dass das für mich einfach ein großes Thema ist.
Hast du damit damals schon Geld verdienen können?
Nee. Nö. Ich hab als Journalistin und als DJ Geld verdient, ja.
Also ich kenne wirklich ein paar Frauen um die 40, die auch eine Freundin von mir, Eli, die ist Fotografin. Ich habe dir vorhin, als das Mikro noch aus war, von ihr erzählt, die fotografiert Food, hat ganz viele ganz tolle Bücher gemacht. Deine Bücher sind auch großartig. Du bist wahnsinnig umtriebig, gehst auf Messen, Veranstaltungen und so weiter. Und trotzdem ist es wahnsinnig schwierig, jedenfalls für sie und für dich kann ich mir vorstellen zwischendurch auch, damit auch ein sicheres Einkommen zu haben. Also sich gleichbleibend gut finanziell über Wasser zu halten. Also wir alle haben jetzt irgendwie Fixkosten, die sind einfach da, Monat für Monat, auch wenn es nicht so viel ist. Aber du bist ja inzwischen sowas wie eine Marke, obwohl das so doof immer klingt, sowas zu sagen. Aber du bist auch gesichtsbekannt. Du hast diesen YouTube-Channel, du hast die beiden Bücher, die sich super verkaufen. Du hast gebloggt, du bist immer mal wieder in Fernsehsendungen auch. Das heißt, es läuft gut. Drückt sich das auch finanziell so aus?
Es geht. Also das ist halt bei mir schon nach wie vor so ein bisschen Achterbahnfahrt. Ne? Es ist, glaube ich, einfach bei der Selbstständigkeit immer so, dass es solche und solche Zeiten gibt. Aber ich kann seit ein paar Jahren davon leben und das alleine ist schon ein totales Geschenk. Und was ich immer wieder feststelle, ist natürlich, dass Leute denken, wenn du gute Presse hast, bist du wahnsinnig reich. Und das ist prinzipiell mal nicht der Fall. Ne? Also nur weil du mal irgendwie auf einem Magazincover warst, heißt es nicht, dass du schon irgendwie eine Villa hast und ein Auto davor. Nö, aber es geht mir gut. Ich habe genug zu kochen.
Night on the Dancing Flame.
Ja.
Damit beschließen wir diese halbe Stunde.
Ja. Soll ich noch was dazu sagen?
Hast du noch was dazu zu sagen?
Ja, das ist, ich verbinde da ein ganz tolles Erlebnis mit diesem Lied von Royce und Murphy. Ich war da auf einer Thailand-Reise und bin da nachts mit einem Nachtzug durch brennende, nicht Reisfelder, aber die machen dort quasi so, die brennen systematisch trockenes Gebiet ab, damit keine Brände entstehen. Und du bist quasi auf den Schienen, sind wir nachts durch so brennende Landschaften gefahren und da passte halt dieses Lied. Und ich habe dieses Lied dazu gehört.
Wow. Sophie Tucker habe ich mitgebracht. Johnny heißt der Song. Und Sophia Hoffmann heißt mein Gast heute. Sophie Tucker, die ist so toll. Jetzt sitzt hier erstmal Sophia Hoffmann. Sie ist Kochbuchautorin und Köchin. Und ich finde, du musst uns jetzt mal tatsächlich doch was an die Hand geben, was wir so nachkochen können.
Ja, ich habe mir gedacht, wir sind jetzt quasi so mitten in der Spargelzeit. Und ich habe ein Gericht, das ist auch in meinem neuen Buch, aber das kann man eigentlich auch so schnell erklären. Und zwar ist es ein Fried Tahini Pesto. Ich mag Tahini sehr gern.
Was ist Tahini?
Sesampaste. Das ist einfach gemahlener Sesam. Kommt ja in der orientalischen Küche ganz viel vor. Ist ja auch so eine Basiszutat für Hummus zum Beispiel. Mhm. Und ist abgesehen davon wahnsinnig gesund, eisenhaltig, wirklich, also im Grunde, wenn man jeden Tag einen Löffel Tahini isst, ist das total gesund, aber pur ist natürlich ein bisschen langweilig. Und was ich mit dem Tahini mache, ich mache ein Pesto damit, ein veganes Pesto. Das heißt, der einzige Unterschied ist, ich nehme am Anfang so diese grüne Komponente, die ich beim Pesto nehmen würde, wie zum Beispiel Basilikum, geht aber auch gut mit Petersilie, man kann auch ein bisschen Koriander mit reingeben, schmeiß das in den Mixer, mach noch Knoblauch dazu, mach ein bisschen Olivenöl dazu, ein bisschen Zitronensaft.
Auch sowas wie Pinienkerne?
Nee, das braucht man eben nicht, weil der Sesam ersetzt die Nusskomponente.
Ah, ja.
Genau, es kommen keine Nüsse mit rein, nur das Grünzeug und Gewürze. Und dann pürierst du das, kannst auch noch ein bisschen Wasser dazu geben, damit es nicht ganz so breiig ist. Und das kommt dann in eine heiße Pfanne, wird dann kurz erhitzt. Also deshalb heißt es ja auch Fried Tahini, weil das dadurch so ein leichtes Röstaroma sozusagen kriegt. Lässt man das so in der Pfanne ein bisschen einköcheln und dann kommt erst das Tahini mit rein. Und dann gibt man einfach so viel Tahini mit in dieses Pesto, dass so eine Cremigkeit entsteht. Und genau, der einzige Unterschied zum herkömmlichen Pesto ist halt, dass es mit Tahini statt mit Nüssen ist.
Ohne Parmesan.
Dass kein Käse drin ist, aber das ist so intensiv, also das braucht man wirklich gar nicht. Und dass es eben angebraten wird. Und das passt halt super zu grünem Spargel, zu Kartoffeln, zu jeglichem Gemüse, einfach so als Soße, als Dip. Kann man schnell zu Hause nachmachen.
Ich finde es so interessant, was das Gehirn so mit Essensschilderungen macht und auch mit so einem Essensneid, finde ich immer am deutlichsten. Weil ich könnte jetzt sofort hier mal so ein Tahini-Pesto machen. Und ich stehe jetzt wirklich nicht auf vegane Rezepte, aber du hast mir so den Mund wässrig gemacht, dass ich weiß, so wie du es erzählst, will ich es auch essen. Und ich merke immer, wenn jemand anders zum Beispiel, es kennt jeder, irgendwo reinkommt und jemand hat da geschälten Apfel liegen, ne? oder überhaupt so Obst. Für dich ist das ja ganz normal, aber die meisten Menschen essen ja zu wenig Obst, zu wenig Gemüse. Und in dem Moment, wo das da auf irgendeinem Tisch liegt, auf irgendeinem Schreibtisch und jemand hat sich da so eine Box zusammengestellt mit so Möhrensticks und eben so einem Apfelviertel, kriegt man sofort das Gefühl, man muss das essen, man möchte genau das essen. Eigenartig, oder?
Ja, aber natürlich auch super, weil genau so funktioniert ja mein Beruf. Also ne, in dem Moment, wo du natürlich mit Social Media arbeitest oder mit einem Blog oder natürlich auch mit Büchern, versuchst du ja diese Rezeptoren natürlich zu bedienen und die Leute zu motivieren, auf Essen reinzukippen. Und das funktioniert einfach immer. Ne?
Sag mal was zum richtigen Einkaufsverhalten.
Ja.
Man sollte ja möglichst so einkaufen, dass man genau einen Plan hat, dass nichts übrig bleibt, ne? Dass man also sehr gezielt einkauft. Mhm. Bist du Freund des jeden Tag aufs Neue Losgehens oder würdest du sagen, es ist schon sinnvoller, wenn man sich so einen Plan macht für eine Woche und die Sachen dann in einem Schwung kauft?
Also ich bin jemand, der einen Wocheneinkauf macht. Wenn ich irgendwie die Zeit dazu finde, gehe ich auf den Markt. Samstags. Wenn man das dann mal schon so ein Gefühl dafür entwickelt hat oder auch vielleicht so ein Ideenschatz, wie man zum Beispiel Sachen verwerten kann. Also ich kaufe nicht mit einer Liste im Kopf ein, was ich die Woche kochen werde. Ich kaufe so ein, dass ich halt gucke, was gibt's, was lacht mich an, was ist jetzt gerade irgendwie frisch und überlege mir dann eigentlich im Nachhinein erst so ein bisschen,
was du damit machst.
Genau. Ja. Und vor allem auch, was weiß ich, wenn du zum Beispiel was wie ein frisches grünen Salat, Wildkräuter oder so, dass du natürlich das als erstes verwertest, weil das hält vielleicht nur 3 Tage, dass du natürlich sowas wie den Kohl auch mal länger zu Hause liegen lassen kannst oder Äpfel oder so, sich danach so ein bisschen richten. Und ich merke immer wieder, dass es natürlich manchen Leuten schwerfällt. Ich glaube, das ist was man einfach üben kann, was man einfach lernen kann, dann vielleicht auch so ein paar Standard, wie zum Beispiel so ein Pesto ist ein gutes Beispiel, ne? Wenn so ein Rucola, so Kräuter so ein bisschen anfangen welk zu werden, mache ich einfach ein Pesto draus, kann man immer noch machen oder eine Kräutersuppe oder so.
Mhm. Und was sind so die Essentials, die man zu Hause haben sollte? Also so eine Dose Kokosmilch, dann eben diese Tahini-Paste. Was würdest du jetzt noch sagen, um so aus der Lameng mal eben, muss ja nicht vegan sein, vegetarisch vielleicht für viele auch schon?
Ja, also in meiner Küche, wie gesagt, eine Sache, die ich immer zu Hause habe, sind halt verschiedene Hülsenfrüchte, also sowas wie Linsen oder Bohnen oder Kichererbsen. Entweder wirklich trocken und ich koche selber, aber vielleicht, wenn es auch mal schneller gehen muss, irgendwie so vorgekochte Kichererbsen zum Beispiel, kann man eben Hummus, kann man aber auch Salate, Suppen, alles Mögliche draus machen. Dann, was für mich ganz wichtig ist, sind auch Gewürze und tolle Öle. Also zum Beispiel kann man toll mit Öl, Essig, Geschichten, Senf habe ich. Ich bin total senfsüchtig, immer verschiedene Senfsorten im Kühlschrank. Wo du einfach Soßen, wo du Salatsoßen, wo du einfach so einem Dressing oder einem Gemüse noch so den letzten Schliff geben kannst. Das ist für mich so essentiell und auch was, wo ich dann nicht spare. Weißt du, ich kann sparen zum Beispiel, indem ich Gemüse saisonal einkaufe, wirklich das, was es gerade gibt. On top so ein bisschen die teureren Sachen, wie eben tolle Öle, Gewürze oder eben Nüsse oder Nussmusse, sowas. Und eben die Basis so Hülsenfrüchte, Gemüse ist eigentlich nicht teuer.
Und du sparst nicht an Küchengeräten? Also dass die,
nee.
Da lohnt es sich, wenn die ein bisschen teurer sind?
Ja, also das ist einfach, ich glaube, das ist prinzipiell bei Haushaltsgeräten. Ne? Das ist einfach so, klar hat man vielleicht mal das Glück und kauft irgendwas Günstiges, was dann 20 Jahre hält, aber das ist halt eher so die Ausnahme. Also du hast einfach, ja, hält einfach länger, ist einfach bessere Qualität, bevor man sich irgendwie 20 Mal mit irgendwas ärgert, was dann jedes Jahr einmal kaputt geht. Irgendeinen Pürierstab kauft man sich lieber einmal einen ordentlichen Mixer und...
Und damit sollte man dann aber auch kein Eis crashen wahrscheinlich für irgendwelche Smoothies oder...
Naja, das kommt drauf an. Also wenn man einen ordentlichen Mixer hat,
dann geht
das
schon.
Crashen.
Mhm.
Ja.
Und hast du dir für deinen Kühlschrank, also es gibt ja diese Biofrost-Geschichten, mit denen das Gemüse länger frisch bleibt. Hast du sowas? Hast du in sowas investiert? Macht das Sinn?
Ganz ehrlich, ich habe noch nie davon gehört.
Das kann nicht sein. Das glaube ich dir nicht.
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Das meinst du nicht ernst?
Nee.
Hast du wirklich nicht?
Nee.
Oh, wow, okay.
Nee, und ich könnte jetzt blöffen, aber
nein,
ich weiß,
das find
nee.
Ich finde das ja irgendwie erstaunlich, beruhigend, ja. Alles Mögliche zugleich. Ja.
Das heißt, es ist...
Es gibt tatsächlich so Fächer, die, es gibt Kühlschränke, die das mit Wasserdampf meiner Meinung nach machen. Ich so richtig in der Materie bin ich auch nicht. Also so, die sozusagen in bestimmte Fächer Feuchtigkeit oder so eine feuchtigkeitsregulierende, irgendwelche Sensoren haben, die dann eventuell so ein bisschen Wasserdampf nachschießen.
Ja.
Und so patentierte Systeme, Techniken, die dazu führen, dass du da so eine Gemüse- oder Salatschublade hast. Und ja, tatsächlich ja. auch, also ich weiß, meine Mutter hatte das und das war, hat sie vor 20, 15 Jahren schon gekauft ja. und war immer ganz happy, dass eben tatsächlich ihre Sachen auch sehr viel länger halten.
Interessant. Und nicht so also schnell. Ich hab natürlich darauf geachtet, als ich meinen Kühlschrank gekauft habe, dass der möglichst energiesparend ist. Aber ich habe, also wie gesagt, habe ich noch nie wirklich gehört. Und ich habe so ein paar halt so die Hoffmannschen Haushaltstricks. Also dass ich zum Beispiel frische Kräuter, wenn ich so einen Bund habe, die wirklich immer ein feuchtes Küchentuch. Da halten sie meiner Meinung nach am längsten. Wenn ich so Sachen wie Weißkohl, Rotkohl, sowas hab und jetzt zum Beispiel eben ein Personenhaushalt, dann teile ich mir mal so einzelne, nehme ich mir mal so einzelne Blätter runter, anstatt den anzuschneiden, weil dann hält der halt auch ewig, ne? Kannst du den auch wochenlang im Kühlschrank liegen lassen. Und das sind so meine kleinen Tricks, aber sonst einfach schauen, nicht zu viel einkaufen und rechtzeitig verbrauchen.
Und bei welcher Sache wirst du schwach? Also du hast ja dein komplettes Leben umgestellt, nicht weil du musstest. Genau, Stichwort Unverträglichkeit. Mhm. Hast du dich damit näher auseinandergesetzt? Ist es wirklich so, dass das so stark zunimmt? Oder kann man sagen, dass die Hälfte der vermeintlichen Unverträglichkeiten auch auf so einen
Hype ist? Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Mhm. Das Häufigste ist ja so diese Glutengeschichte. Ich glaube schon, dass es eine Auswirkung hat, dass wir diesen ganzen industriellen Weizenscheiß essen, ne? Und nicht mehr diese Vielfalt auch an Getreiden.
Das merkt man übrigens sogar, und jetzt, lieber Hörer, bitte es nicht komisch finden, aber an meinem Hund. Ich habe einen Straßenköter. Mhm. Ja? Also das ist wirklich kein Zuchttier, was es wahrscheinlich auch noch schlimmer machen würde. Und irgendwann fingen die an, sich zu kratzen, weil einfach dieser ganze Billo
ja.
Genweizen oder was auch immer. Ja. Also ich meine, dass ein Hund eine Unverträglichkeit kriegt. Das ist schon, finde ich, sehr, sehr erstaunlich. Und dann beschäftigst du dich damit und merkst, es ist bei ganz vielen so, ja. Ohne dass das so Shishi ist.
Mhm. Ja. Nee, aber natürlich gibt es auch so Krankheitsbilder einfach wie Zöliakie. Ne? Das ist eine Tatsache, das ist eine genetische Krankheit. Und ich habe, mein Ex-Freund hatte, oder hat immer noch, der lebt ja immer noch, der hat Zöliakie und dadurch habe ich mich eine Zeit lang sehr stark damit beschäftigt. Und das ist eigentlich für mich mittlerweile Standard, dass ich auch in meinen Kochbüchern, auch wenn ich so Rezepte poste, dass es, wenn möglich, immer auch eine glutenfreie Variante gibt.
Mhm. So, und bei was wirst du schwach?
Ich?
Mhm. Also du hast, glaube ich, sehr viel Freude am veganen Essen und es gibt, denke ich, aber schon auch ein, zwei Sachen, die du vermisst. Sowas wie Erdnussflips wahrscheinlich nicht.
Nee, also Käse finde ich nach wie vor schwierig manchmal. Also es gibt Sachen, von Fleisch bin ich, glaube ich, mittlerweile so weit weg. Das kann ich mir irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Käse, sowas wie Blauschimmelkäse, Gorgonzola, da habe ich schon noch manchmal irgendwie feuchte Träume. Und jetzt abgesehen von der veganen Ernährung brauche ich einfach ab und zu gern mal eine Zigarette. Und das ist jetzt auch nicht so gesund. Ne? Aber
das ist ja rein pflanzlich.
Ja, genau. Ja, so viel, ne? Insofern.
Bisschen Formaldehyd
ja,
noch.
Ja, aber man kann ja, wie gesagt, man kann ja nicht alle Laster auf einmal und so. Ne? Wäre auch langweilig.
Andrea Heller hast du mitgebracht.
Ja.
Wenn ich will.
Ja. Ist auch so eine lustige Wien-Erinnerung. Auch das Lied öfter mal als Rausschmeißernummer bei Partys gespielt. André Heller ist totaler Freak irgendwie, hat aber einfach am Anfang seiner Karriere in den 70ern sehr abstruse, größenwahnsinnige, absurde Lieder geschrieben, die teilweise so absurd sind, dass sie schon wieder lustig sind. Und,
ist das eins davon?
Ha?
Ist das eins
das
davon?
Das ist eins davon, genau. Und das ist aber einfach ein Plädoyer für freie Liebe, für offene Liebe, für jeder kann mit jedem und so. Und deshalb mochte ich das immer sehr gerne, das
Ach,
Lied.
Ist das? Na, können wir dann immer nachhaken.
Ja.
Was kann man tun, damit Seitan und Tofu nicht schmecken wie nasses Zeitungspapier? Weil natürlich haben wir es alle schon, ich glaube, viele von uns kennen positive Beispiele, aber das ist dann auch wirklich die Ausnahme. Immer wieder versucht man es, oder ich es, und bin dann so genervt, weil ich wie so tote Materie auf meiner Zunge spüre.
Also gerade Tofu habe ich gerade ganz aktuell was dazu beizusteuern, weil ich letzte Woche einen Tofu-Workshop gemacht habe in Berlin.
Von den Tofu-Tussis?
Von den Tofu-Tussis, die auch in meinem Buch vorkommen. Tofu selber machen, einfach mal also kann man buchen, machen die regelmäßig. Und das ist so, das wurde mir schon klar, als ich dieses Buch geschrieben habe, dass Tofu natürlich wirklich ein sehr verkanntes Produkt ist. Ne? Also hat wirklich in Asien eine jahrtausendealte Tradition. Und das, was wir hier kennen, das Geschmacklose, das ist nur so, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und die machen ja frisches Tofu. Das heißt, es ist aus nicht pasteurisierter Sojamilch. Und das hat, ist eigentlich komisch, dass das auch immer in diesen Topf mit Fleischersatz geworfen wird, weil es hat viel mehr mit Käse und mit Milchprodukten zu tun, wird eigentlich auch ganz ähnlich hergestellt. Zum Beispiel, also das Vorprodukt von so frisch gemachtem Tofu ist so ein warmer Sojaquark. Das ist ganz ähnlich wie Quark einfach. Und das wird zum Beispiel in China auch zum Frühstück gegessen, warm. Und das hat so nichts mit langweiligem Tofu aus dem Supermarkt zu tun. Aber wie gesagt, ich glaube, das hat einfach auch teilweise damit zu tun, das, was es halt hier gibt und das, was das Produkt Tofu in Asien ausmacht, wo du Restaurants findest, die 20 verschiedene Tofu-Sorten anbieten.
Gut, aber hier in Berlin, wie schaffen wir es, wenn wir mal ein Tofu-Gericht zubereiten und sei es, keine Ahnung, mal ausprobieren oder weil ein Gast kommt, der vegan lebt, dass es gut schmeckt?
Also wie gesagt, ich glaube, grundsätzlich hilft es schon mal total, Tofu zu kaufen, das vielleicht schon vorgewürzt ist. Also da gibt es ja mit Basilikum, mit getrockneter Tomate, das eher in eine Curry-Richtung geht, mit Nüssen mit drin, Meeresalgen, dann schmeckt es ja schon an sich nach was. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass das fad schmeckt. Es gibt auch ein ganz tolles Tofu, das heißt Black Forest Tofu, Schwarzwald-Tofu von einer Firma, die einer Deutschen, die auch aus dem Schwarzwald kommt. Und die haben das deutsch gewürzt. Also das ist so ein bisschen wie so geräuchertes. Also da ist irgendwie Kümmel mit drin, Kräuter und so. Das hat einen totalen Eigengeschmack. Ja, ja. Also das kannst du eigentlich auch roh, pur aufs Brot essen. Ja, aber sonst einfach klassisch marinieren, anbraten. In diesem Tofu-Workshop habe ich auch gelernt, dass man auch, wenn man Tofu quasi schon in Scheiben einfriert, also das wird in Asien auch viel gemacht, dass dieses davor gefrorene Tofu besser geeignet ist, wenn man das dann in so Fos, in so Suppen reingeben möchte, weil das dann eine größere Saugfähigkeit hat. Das ist zum Beispiel auch ein Trick. Mhm. Wie gesagt, man kann ja Tofu sowieso nicht mit allen Sojaprodukten in einen Topf schmeißen, aber das ist wirklich ein Produkt, das sich auch lohnt, noch genauer anzuschauen und auch wirklich mal so das ganze Sortiment unter die Lupe zu nehmen.
Wir verlosen eines deiner Bücher. Ich sage es nochmal, falls Sie sehr spät erst eingeschaltet haben. Virgin Queen, Sophia Hoffmann. Das ist erschienen, ist wirklich ein sehr schönes und sehr schweres Buch.
Dickes Buch.
Edelverlag ist es erschienen. Ein dickes Buch, genau. Und schön gemacht. Ich habe auch eins hier bekommen mit Widmung, das gebe ich nicht her, aber eins haben wir noch. Und würden Sie bitten, folgende Frage zu beantworten.
Ich habe 2014 eine Auszeichnung gewonnen. Und wer weiß, was ich 2014 für eine Auszeichnung gewonnen habe.
Das bescheidene
Der
Mädchen
möchte
das.
Buch.
Genau. Hörbar@radio1.de lautet die E-Mail-Adresse. Bitte schreiben Sie uns auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse rein, damit wir Ihnen das Buch gegebenenfalls gleich zuschicken können. So, wir gehen ins Finale. Wir haben jetzt wirklich nur noch wenige Minuten, 2 oder 3. Und da kommt jetzt zum Schluss nochmal, kommen 2 Zitate. Das erste lassen wir einfach mal so stehen von deiner Großmutter. Was ist das schon aufs Leben gesehen? Das heißt, ne, alles ist relativ und so. Und das letzte Zitat kommt von dir. Glaube nicht, dass die Verwirklichung deiner Träume passieren wird, ohne dass du dir den Arsch aufreißt. Das gehört dazu. Weniger jammern, mehr machen.
Ja.
Bist du immer schon so ein Typ gewesen?
Nee. Ich hab früher sehr viel geträumt und sehr viel den Sand in den Kopf gesteckt, aber wirklich...
Also meinst du wirklich den Sand in den Kopf oder meinst du den Kopf in den Sand?
Den Kopf in den Sand, ja,
okay.
Sorry.
Nee, könnte ja auch andersrum sein.
Ja, genau. Was? die Henne, das Ei. Nee, genau, immer ganz viele tolle Ideen gehabt, aber nicht gewusst, wie man das eigentlich angeht und wie man das eigentlich alles macht. Aber Träume. Und das war wirklich was ich erst lernen musste, dass man vielleicht mit kleineren Zielen anfängt, dass man sich so erstmal vorarbeitet, was vornimmt, weniger drüber redet und erstmal macht und auch sich durchzubeißen. Ich habe auch über die Jahre, auch jetzt durch das Kochen, ich glaube, gerade Kochen ist sowas, wenn man da besser werden möchte, dann macht man einfach weiter. Und wenn mal was schief geht, dann macht man es nochmal und dann gibt man nicht gleich auf. Und das habe ich erst lernen müssen und das kann ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut.
Dann ist es natürlich als selbstständige Köchin einfacher unter Umständen als, und zu diesem Thema sind wir jetzt gar nicht gekommen, ich weiß, du bist auch Aktivistin und Feministin und es liegt dir auch sehr auf der Seele eigentlich dieses Unterrepräsentiertsein der Frauen beim Kochen nach wie vor, gerade in der medialen Wahrnehmung auch wieder zu betonen. Auch deswegen eins der Themen der Vegan Queens, dass du erfolgreiche und tolle, außergewöhnliche Frauen auch porträtierst in deinem Buch, die das nämlich sehr wohl schaffen. Denn nach wie vor gibt es diesen Überhang an Männern. Und wenn Frauen zwischendurch mal aufgeben, Kochen ist hart, Gastronomie ist hart, harte Arbeitszeiten. Ne? Und wenn dann noch, was kommt jetzt?
Genau, aber da würde ich gerne auf jeden Fall noch einen Satz dazu sagen. Ich bin auch in Berlin mittlerweile in einem Netzwerk, das sich gegründet hat für Frauen in der Gastro. Das heißt Feminist Food Club. Und ist einfach so ein bisschen ein Netzwerk, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und da haben wir das wirklich ganz gut formuliert. Ich glaube, es geht wirklich grundsätzlich um einen Paradigmenwechsel. Weißt du, einfach zu sagen, die Bedingungen sind hart in dieser Branche, aber vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten, die Bedingungen zu ändern. Vielleicht muss man nicht immer nur sagen, es ist einfach so, du musst dir erst einen Finger abschneiden, ne? Und du musst, und Arschloch ist einfach die normale Anrede in der Küche. Also dagegen wehre ich mich so ein bisschen zu sagen, das ist einfach eine Tatsache, es ist ein Schwanzvergleich, es darf sich nie wieder ändern. Und ich glaube, man kann da sehr wohl was ändern. Und das ist so mein Ansatz.
Ich bin sehr erleichtert, dass auf den letzten Metern das Wort Schwanz noch gefallen ist. Ich hätte es sonst vermisst. Gut, also das war's. Also noch ein ganz kurzes Stichwort zu Cat Stevens, der hoffentlich auch noch so hieß, als er das gesungen hat. If you want to sing out, sing out. Da war er noch nicht Yusuf Islam, oder?
Ich glaube nicht. Nee, okay. Nee,
das war noch. Oh, das ist, oh nein. Und ich mache so einen lustigen Übergang. Das Lied hast du gesungen auf der Beerdigung einer Freundin.
Ja, ich meine, das gehört ja alles dazu irgendwie im Leben. Was ist das schon aufs Leben gesehen? Ja, ich habe das Lied ausgewählt, weil es mir irgendwie emotional sehr wichtig ist. Weil es einerseits wirklich so, ich meine, es gibt dieses schreckliche Kürzel YOLO, ne? Aber man kann auch Carpe Diem sagen. Ich habe vor ein paar Jahren eine sehr gute Freundin verloren. Und das war halt so der erste jüngere Mensch in meinem Umfeld, der gestorben ist. Und das hat mir so
Woran
ein bisschen
ist sie gestorben?
An einer Gehirnblutung einfach umgefallen. Und das ist für mich nach wie vor ein starker Einfluss, vielleicht auch leichtfertige Entscheidungen zu treffen und zu denken, so, ich mache das jetzt einfach, es kann morgen vorbei sein. Und mit diesem Motto.
Für uns ist jetzt hier schon vorbei, okay.
Ja.
Aber es war sehr schön, Sophia.
Ja,
und
vielen Dank für die Einladung.
Und ich glaube, du wirst weiterhin mehr Menschen die Scheu davor nehmen. Man muss nicht gleich Veganer werden, man muss noch nicht mal gleich Vegetarier werden, aber sich diese Sachen so ein bisschen ranzuholen und sie zuzulassen als Alternativen, das ist sicherlich auch mit Hilfe deiner Bücher gut möglich.
Hauptsache es schmeckt.
Ja, Hauptsache es schmeckt. Tschüss.
Ja, danke.